Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir schreiten fort in unserer 1. Korinther-Reihe und sind inzwischen beim 8. Kapitel angekommen. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen. 1. Korinther 8 ist unser Text, 13 Verse. Unser Thema lautet heute Gewissensunterschiede ertragen. Das ist ein Thema, was sicherlich einigen bekannt ist aus dem letzten Jahr. Wir haben uns schon mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt, das Gewissen. Und 1. Korinther 8 ist so eine der Stellen, wenn es ums Gewissen geht und wie wir miteinander umgehen sollen, mit unterschiedlichen Gewissensprägungen. Einiges wird vielleicht eine Wiederholung sein für einige, die jetzt diesen Text mit mir erarbeiten. Aber das macht nichts, weil das Thema ist immer aktuell. Ist immer heiß und ich hoffe, dass es noch mehr Facetten, dass sich noch mehr Facetten auftun werden. Denn wir haben, als wir uns letztes Jahr mit dem Thema beschäftigt haben, die Kapitel 8, 9 und 10 in einer Einheit gepackt, weil das eine große Sinneinheit ist. Das werden wir jetzt ein bisschen langsamer machen. Wir bleiben vorwiegend im 8. Kapitel. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass es im 7. Kapitel um Ehe, Heiraten, Scheiden, Wiederheirat ging, eine intensive Einheit letztes Mal. Und das Kapitel hat Paulus so begonnen: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Und dann rollt er das ganze Thema auf der Ehe. Also wir sehen, dass ab dem 7. Kapitel Paulus jetzt Anliegen aufnimmt, die von den Korinthern an ihn gerichtet werden. Und er darauf Antwort gibt. Also was das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Und jetzt kommen wir ins 8. Kapitel und das beginnt recht ähnlich. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft und so weiter und so fort. Also hier wieder ein ähnlicher Beginn zeigt uns an, hier ist ein Thema, was in Korinth präsent ist, wo es Fragen gibt, Streit vielleicht, eine Krise, wo Paulus etwas zu sagen hat. Und wir werden uns jetzt das 8. Kapitel anschauen und werden jetzt diesen harten Bruch haben. Es geht nicht mehr um Sexualität, nicht mehr um Heiraten, Scheiden, Wiederheiraten. Das ist abgefrühstückt, das ist fertig jetzt erstmal. Es wird später nochmal in den Texten auch nochmal ein paar Links geben zu den Themen, aber jetzt kommt eigentlich ein ganz, ganz neues Thema auf. Und ich lese mal das 8. Kapitel. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir auf ihn hin und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Amen. Oh, da sind die Fleischesser sehr zaghaft, das weiß ich noch nicht, ob ich dazu einen Amen sage. Das ist ein krasser Text. Krasser Text. Und es braucht auch eine Zeit, dass wir den ein bisschen so auseinandernehmen und die einzelnen Aussagen erkennen. Vers 7. Vers 7 zeigt uns, dass es hier in unserem Text um Gewissensunterschiede aufgrund von persönlichen Gewohnheiten, Sitten und Traditionen gekommen ist. Es gibt Unterschiede in der Gewissensprägung aufgrund deiner Tradition, aufgrund deiner Sitte. In Vers 7 heißt es, die Erkenntnis aber ist nicht in allen. Wir werden uns gleich anschauen, welche Erkenntnis er genau meint, sondern manche essen es, also das Götzenopferfleisch, da sie bis jetzt an den Götzen gewohnt waren, als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Also, es geht um das Götzenopferfleisch, was es dort damals an jeder Ecke gab. Religiös wurde da in Korinth gut gearbeitet, gut intensiv und sehr, sehr vielfältig. Und in dem Götzenkult hat man dann Fleisch gekauft, was extra dafür zubereitet wurde und auch in Riten dann zelebriert wurde und den Götzen geopfert wurde. Und dann hat man dieses Fleisch verzehrt. So, und einige sind halt gewöhnt daran, und weil sie gewohnt sind, dieses Fleisch so zu essen, verbinden sie mit diesem Fleisch immer diesen Götzenkult. Sie können dieses Götzenopferfleisch nicht ohne diesen Kult denken. Ja? Weil es diesem Götzenkult geweiht ist, ist dieses Fleisch kontaminiert. Ja? Versteht ihr es? Das Fleisch ist wie kontaminiert, dass selbst wenn du das Fleisch aus dem Raum wegträgst, ist es für die in deren Augen, es ist immer noch Götzenopferfleisch. Und ich bin gewohnt, weil ich aus diesen Kreisen komme. Ich kann das nicht auseinander dividieren, so wie du vielleicht, der diesen Kontext nicht hat. Und deswegen ist mein Gewissen befleckt, wenn ich es esse. So, das bedeutet, dass unsere Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, das Potenzial in sich trägt, dass wir ein schwaches, beflecktes und verletztes Gewissen bekommen. Nur aufgrund unserer Erfahrung. Nur aufgrund unserer Traditionen, die wir erleben, die aus Paulus Sicht gar nicht so ein großes Ding sind, nicht so dramatisch sind. Wir werden das noch gleich sehen, dass er beschreibt, Götzenopferfleisch ist am Ende des Tages einfach nur Fleisch. Und von daher, was ist das Problem? Aber weil einige in diesen Traditionen gelebt haben und sie ihnen irgendwie wichtig wurden, und jetzt in einer neuen Situation stecken, können sie nicht einfach von ihren Ritualen, von ihren Denkmustern ablassen. Und somit ist das, wenn dann irgendetwas andeutet an ihre alte Tradition oder wenn etwas ihre Gedankenmuster widerspricht, sofort ein Bruch. Und in Korinth gab es unterschiedliche Gewissen, wie man in diesem Fall mit Götzenopferfleisch umgeht. Wie geht man mit diesen Dingen um, die ich aufgrund meiner Prägung eigentlich negativ erlebt habe? Und deswegen schreibt Paulus hier, diejenigen, die dort in Korinth sind und die damit ein Problem haben, bezeichnet er als Schwache im Glauben. Dass jemand schwach im Glauben, er hat nicht diese Stärke, nicht diese Erkenntnis, dass es einfach, ich sag mal, erstmal nur Fleisch ist, sondern sein Gewissen ist geschwächt. Es sollte nicht so sein, aber es ist nun einmal so. Und wichtig ist, wenn wir diesen Text lesen, dass oft passiert es so, wenn wir Texte lesen, dass wir uns auf die Seite der Guten stellen, auf die Seiten der Starken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Evangelien lest und dann die Feinde auftreten von Jesus, dann ist man natürlich immer auf der Seite von Jesus und den Guten. Man ist niemals derjenige, in der Runde, der dann schreit, kreuzigt ihn. Also man identifiziert sich meistens nicht mit dem, was irgendwie beklagenswert ist oder schwach. Aber wichtig ist für unser Verständnis, dass wir da auch empathisch reingehen, dass wir nicht gleich über andere denken. Das ist oft der Fall, wenn wir über Gewissensfragen sprechen, dass wir andere im Blick haben, wo sie ein schwaches Gewissen haben und damit auch schwach im Glauben sind. Aber Fakt ist, dass jeder irgendwann schwach ist im Glauben. Es ist nie jemand immer nur stark. Gibt es da nicht auch ein Lied? Es ist nie immer jemand immer nur schwach. Es kommt auf das Thema drauf an, wann du ein Starker bist und wann du vielleicht auch ein Schwacher bist. Wenn du mit anderen Christen konfrontiert bist, die Dinge anders machen, weil sie nicht deiner Gewohnheit entsprechen oder weil sie dein System, dein Denksystem, deine Denkschemen durcheinander würfeln und durcheinander bringen, dann bist du schneller ein Schwacher, als du gucken kannst. Das Ding ist, wir sind dann Lucky Lukes mit unseren Pistolen und holen sie raus, unsere Revolver, und denken, wir sind legitimiert, ihm eins reinzuwürgen und ihn korrigieren zu müssen. Aber eigentlich geht es hier gerade nur um ein Problem aufgrund deiner kulturellen Prägung, aufgrund deiner Traditionen, aufgrund deiner Rituale, die du gewohnt warst. Aber denkst, du musst dem anderen jetzt irgendwie etwas verbieten zu tun, obwohl er eigentlich die Freiheit dazu hätte. Ja? Also jeder von uns hat liebgewonnene Traditionen oder Denkmuster, und für die Leute in Korinth war ihr Denkmuster, das kennzeichnete so sehr mein altes Leben, ich kann diese Sache von diesem alten Leben nicht trennen, das ist für mich wie Abfall, das kann ich nicht mehr hören, das kann ich nicht mehr sehen. Wenn ich schon rieche, wird es mir schlecht. Versteht ihr? Und aufgrund ihrer persönlichen Überzeugung neigen sie dazu, anderen das überzustülpen, dass sie genauso empfinden wie sie. Biografisch ist das alles verständlich. Aber es kommt dann in Gemeinde dann ins Kippen, wenn wir anfangen, unsere persönliche, ureigene Überzeugung, die biografisch begründet auch Sinn ergeben hat, wenn wir das anfangen, auf das Gewissen anderer zu legen. Und jeder von uns hat sowas. Nur wir reflektieren es oft nicht. Und das ist das Problem. Weil wir denken, wir handeln im Willen Gottes. Und das, was für mich jetzt hochheilig und richtig wichtig ist, das liegt Jesus Christus auf dem Herzen. Und es ist sein offenbarter Wille, den ich jetzt hier weitergebe. Aber es ist eigentlich nur ein Produkt deiner Biografie, deiner Entwicklung, deiner Geschichte. Das bedeutet, für uns hat jeder irgendwo Gewissensbisse, halt nur andere. Ich habe andere Gewissensbisse als du. Wenn wir in einem Gottesdienst sitzen und Dinge hören, Dinge sehen, Dinge machen, dann meldet sich mein Gewissen an anderen Stellen als deins. Und deins meldet sich anders als deins. Und dann denke ich, das macht man aber nicht. Das gehört sich aber nicht, dass man sowas in einem Gotteshaus macht. Und wer entscheidet das dann am Ende? Wo sehen wir eine Messlatte, was geht und was nicht? Eigentlich doch hier drin, oder? Aber ich wette mit euch, ich habe das nicht empirisch belegt, aber ich wette mit euch, dass wir Christen uns, zum Beispiel in Gottesdiensten, am meisten über Dinge aufregen, die einfach nur mit unserem eigenen Gewissen zu tun haben und eigentlich im Reich Gottes keine Relevanz haben, anstatt dass wir uns an schlechter Lehre zum Beispiel aufregen oder über schlechte Lehre aufregen. Dass Christus nicht ins Zentrum gestellt wird, dass Christus nicht verherrlicht wird. Versteht ihr? Wir gehen aus den Gottesdiensten und ärgern uns über irgendwelche Äußerlichkeiten, aber unser Herz blutet nicht, dass vielleicht Menschen nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Versteht ihr? Und dann reden wir über Dinge, die so zweit-, dritt-, viert- und fünftrangig sind, aber über das Wesentliche reden wir nicht. Und wir verwechseln die Prioritäten. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Ihr seid jetzt gefordert. Wir werden das nicht so wie letztes Mal machen, dass ich hier die ganze Zeit nur referiere und dann am Ende werden wir die Fragen stellen. Ich mische das jetzt rein. Keine Sorge, wenn ihr was sagt, ich schneide das alles raus. Wo hast du mal bei dir, nicht die anderen, bei dir ein schwaches Gewissen entdeckt? Wo du gemerkt hast, das macht was mit mir, wenn ich das sehe, wenn ich das höre, wenn ich das erlebe. Wo du keine Grundlage, keine definitive Grundlage hier drin hast in dem Wort, wo du sagst, das spricht gegen das Wort an dieser Stelle, sondern einfach, wo du merkst, das ist mir fremd und das, diese Freiheit, die der jetzt ausübt, weil er einfach so ist, wie er ist, macht was mit mir. Und das stört mich. Könnt ihr euch erinnern an Situationen? Und wer traut sich, sie zu sagen? Okay, wir gehen wieder hier zurück in den Text. Aber es ist wichtig, dass wir uns selber dort auch hineindenken. Götzenopferfleisch ist nicht mehr unser Thema heute, aber wir haben unendlich viele andere Themen und Facetten in unserem Gemeindealltag, wenn wir mit Christen zusammen sind. Wenn Paulus hier darüber spricht, dass wir jetzt Rücksicht nehmen sollen auf denjenigen, der ein schwaches Gewissen hat, dann meint er hier nicht allgemeine Regularien für das gesamte Gemeindeleben. Ihr kennt vielleicht den Begriff, den ich hier manchmal reinbringe. Er predigt keine Diktatur der Schwachen. Ihr habt den Begriff schon mal gehört. Diktatur der Schwachen. Dass eine ganze Gemeinde kuscht, weil irgendjemand in der Runde mit irgendetwas ein Problem hat und dann wird sich auf so eine Passage bezogen und sagt, ah ja, um der Schwachheit willen dieses einen Bruders wird die gesamte Gemeinde in ihrem Ausleben lahmgelegt, weil er ja damit ein Problem hat. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Er spricht hier nicht über allgemeine Regularien für Gemeindeleben oder Gottesdienst oder so, sondern es geht hier um das persönliche Miteinander. Denn wenn es um allgemeine Regularien geht für unser gesamtes Gemeindeleben, dann ist niemals die Frage, was sagt dein kleines Gewissen der ganzen Versammlung, sondern da gilt immer nur das, was hier geschrieben steht, gilt für alle. Aber wenn ihr im persönlichen Miteinander seid, dann sollt ihr aufeinander Acht geben. Dann sollt ihr euch so gut kennen, dass ihr sogar das Gewissen des anderen mit berücksichtigt. Und dass das nichts ist, was irgendwie allgemeingültig ist, was hier steht, für das gesamte Gemeindeleben bindend, das lesen wir in 1. Timotheus 4. Das ist eine wichtige Passage an dieser Stelle, weil vielfach wird unter Christen, werden diese Passagen missbraucht, aus meiner Sicht wirklich missbraucht. 1. Timotheus 4, 1-5. Achtet mal, wir kommen aus 1. Korinther 8, dort geht es um das Essverhalten. Was esse ich und was nicht. Und jetzt sagt Paulus, der in 1. Korinther 8 sagt, hab das Gewissen des Schwachen im Blick und nimm Rücksicht, sagt er zu Timotheus, einem Prediger von Gemeinden, Folgendes. 1. Timotheus 4, 1-5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Die gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Paulus gebietet nicht. Ansonsten wäre das sofort ein Widerspruch. Paulus gebietet nicht, sich von Speisen zu enthalten in 1. Korinther 8, sondern das Gewissen im persönlichen Umgang miteinander zu berücksichtigen. Aber hier sagt er, dort, wo das passiert, wo Leute in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, dass sie anderen Leuten gebieten, sich von Speise zu enthalten und interessant ist, auch verbieten zu heiraten. Das ist das Thema vom letzten Mal, Kapitel 7 in 1. Korinther Brief, wo Paulus auch sagt, hey, heiratet besser nicht, aber er gebietet es nicht. Versteht ihr? Er lässt die Gewissensfreiheit. Dort bindet er nicht das Gewissen von anderen mit seiner persönlichen Vorliebe. Das unterscheidet er sehr sorgfältig. Und das macht er hier sehr, sehr deutlich. Sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Also esst das Essen, wenn Leute für sich persönlich ein Problem haben mit einer Speise. Wenn ihr miteinander seid, dann achtet darauf. Aber wenn es um das Kollektiv geht, dann kann niemals ein verletztes Gewissen, ein beflecktes Gewissen alle anderen in Beschlag nehmen und binden. Und das muss man sehr, sehr gut differenzieren. Ansonsten wird Gemeindeleben unmöglich. Und die Schwachen lernen auch nicht, sich mit den anderen zu arrangieren. Weil ich sag mal ganz ehrlich, wenn du dich identifizierst als Schwacher in diesem Kontext, wenn du merkst, da ist etwas in dir, dieser Text dient nicht dazu, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin schwach, hier steht, dass du mir jetzt folgen sollst. Sondern, Moment mal, ich bin schwach? Was bedeutet das also für mein Glaubensleben? Was bedeutet das für mein Gewissen? Sollte ich vielleicht noch weiter in der Erkenntnis fortschreiten, brauche ich Veränderung. Dieser Text ist an die Starken geschrieben, dass wenn sie in diesem Umgang sind, dass sie Rücksicht nehmen sollen. So wie Jesus auch Rücksicht genommen hat und sich unserer Schwachheiten angenommen hat. Also es geht um das persönliche Miteinander. Und wohl bemerkt, meine Lieben, hier geht es darum, wenn dich dann dein Bruder sieht, wo du vielleicht in einem Götzentempel sitzt, das wird noch später in Kapitel 10 dann Thema sein, wenn er dich dann da irgendwo sieht, es ist offenkundig kein Gemeindekontext und kein Gottesdienstkontext, sondern persönliche Begegnung, oder? Denn erst ab Kapitel 11 im 1. Korintherbrief behandelt Paulus die Themen Umgang mit dem Abendmahl im Gottesdienst, Geistesgaben, Lehre und so weiter. Jetzt geht es um das persönliche Miteinander. Ganz wichtig, dass die Gewissensfreiheit, meine Gewissensfreiheit, da soll ich Rücksicht nehmen im persönlichen Umgang. Und das mache ich. Speise, Getränke, wenn ich weiß, okay, jemand kommt aus einem kulturellen Kontext, wo Alkohol ein Problem ist. Wenn ich die Person einlade, werde ich demnächst kein Bier anbieten oder ein Weinchen trinken. Werde ich jetzt auf die Kanzel mich stellen und der Gemeinde sagen, ihr dürft kein Bier und kein Wein trinken? Das sind zwei unterschiedliche Kontexte und die dürfen wir nicht vermengen. Und Paulus tut es auch nicht. Das müssen wir an dieser Stelle sehr fein differenzieren. Also es geht um das persönliche Miteinander. Und unsere Einheit, und das ist ihm wichtig in 1. Korinther 8, unsere Einheit und Gemeinschaft darf auf keinen Fall durch Uneinigkeit in diesen sekundären und tertiären Fragen beeinträchtigt werden. Vielmehr sollen wir sogar Uneinigkeit in Nebensachen erwarten. Und das machen viele nicht. Wir müssen in der Erwartungshaltung sein, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen bin, hat er ein anderes Gewissen als ich und wir werden uns in Nebensachen uneins sein. In Römer 14, Vers 5, heißt es, der eine hält einen Tag vor dem anderen, da ist er, der Vers, den ich vorhin suchte, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. So, wir sollen diese Uneinigkeit auch irgendwie erwarten. Die wird es geben. Paulus spricht davon, also sollte es uns nicht überraschen. Und außerdem haben wir Gott selber zum Vorbild. In den Versen 3 bis 4 schreibt Paulus direkt davor, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Denn Gott hat ihn aufgenommen in dieser Unterschiedlichkeit. Gott, sogar Gott erträgt das. Gott kommt damit klar. Mit unseren Schwachheiten, mit den Unterschiedlichkeiten. Und wir unterscheiden uns zu Gott massiv. Wie viel mehr sollten wir dann im menschlichen Miteinander diese Uneinigkeiten in Nebenfragen stehen lassen können? Nicht, dass wir gar nicht darüber sprechen, das machen wir ja jetzt gerade, aber dass wir einander tragen. Vers 4, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der Herr vermag es. Er kann es. Du bist in Christus. Er gibt dir auch die Kraft, das auch tun zu können. Ihn zu ertragen. Darum an dieser Stelle, wenn wir 1. Korinther 8 lesen, ist eine wichtige Lektion. Jedes Gewissen ist ein Unikat. Und dazu möchte ich euch eine Grafik zeigen, die ihr schon einmal von mir gesehen habt. Könnt ihr sie gut sehen? Wunderbar. Jedes Gewissen ist ein Unikat und kein Gewissen gleicht dem anderen. Egal wie lange du mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau verheiratet bist und ihr euch auch schon sehr ähnelt, das ist oft so, manchmal auch in die genau entgegengesetzte Richtung, passiert auch. Aber selbst wenn du dich sehr stark ähnelst, so dein Gewissen, was ist gut, richtig, was ist schön, was ist hässlich, was ist weise, was ist unweise, gibt es immer Unterschiede in irgendwelchen Kleinigkeiten. So, hier haben wir zwei Personen, zwei Gewissen. Ein Dreieck bildet ein Gewissen ab. Das ist Alexander. Das ist sein Gewissen. Er hat verschiedene Themen, wo sein Gewissen anspringt, was für sein Gewissen wichtig ist. Wir haben eine zweite Person, die nennen wir Sarah. Die hat auch ein Dreieck und ihr seht, ihr Dreieck ist größer. Sie ist ein bisschen empfindlicher, wenn es um Gewissensfragen geht. Und sie teilt einige Dinge mit, wie heißt er, Alexander. Aber sie hat auch Dinge, die Alexander völlig glatte sind. Aber für Sarah sind sie extrem wichtig, dass sie eingehalten werden und dass man als Christ auch so lebt, wie sie das vielleicht gelernt hat oder welche persönliche Überzeugung sie hat. Und um den Buchstaben mal eine Füllung zu geben, könnt ihr mal sehen, wunderbar. Alexanders Überzeugung in A ist zum Beispiel Umweltverschmutzung. Ja, das berührt sein Gewissen, wenn es um Umweltverschmutzung geht. Bei B, Alexander ist gerade aus dem 1. Korintherbrief rübergesprungen, es ist Götzenopferfleisch, weil er vielleicht aus einem Götzentempel kommt, wo das praktiziert wird, wo er sagt, Moment mal, du weißt, dass das so ein Fleisch ist, geht gar nicht, kann man nicht essen, funktioniert nicht. Und für Alexander ist außerdem noch das Thema Homo-Ehe, Steuerhinterziehung, Tierquälerei und Abtreibung sind wichtige Themen. Da berührt es sein Gewissen, wenn es in diese Themen geht. Sarah teilt mit Alexander das Thema Homo-Ehe, Steuerhinterziehung, Tierquälerei und Abtreibung. Da sind sie einer Meinung, da alarmiert ihr Gewissen gleichermaßen. Aber bei ihr kommt jetzt noch hinzu, unter Buchstabe G, Fluchworte. Wenn man unsaubere Worte verwendet, unreine Worte verwendet. Das ist für Sarah extrem schlimm. Alexander hat da überhaupt nicht so die Probleme oder vielleicht hat er gerade damit Probleme. Aber da kommt noch von H bis O, da fällt Sarah noch eine ganze Menge ein, was unbedingt sein muss. Und das ist dann in den Bereichen Musik, Tanz, Kleidung, Schmuck, also ein Bereich, den wir auch schon hier miteinander intensiv diskutiert haben. Diese zwei Gewissen sind nicht identisch. Und das ist auch bei uns in der Gemeinde so. Mit jeder einzelnen Person. Es gibt oft Überschneidungen, ganz sicher. Aber es gibt auch Differenzen. So, und im Gemeindealltag müssen wir uns überlegen, welche Buchstaben sind denn bindend für uns? Was macht denn unsere Gemeinschaft aus? Und da müssen wir ein drittes Dreieck hinzuziehen, und zwar Gottes Gewissen, Gottes Willen. Und ihr seht, dass dieses Dreieck einige Bereiche überlappt von Alexander und Sarah, aber nicht alle. Ich habe jetzt hier mal Götzenopferfleisch rausgenommen. Das ist nicht Gottes Wille, dass das Gewissen da so befleckt wird, dass das Gewissen da so sofort angeht. Und ich habe jetzt mal die Punkte auch, Musik, Tanz, Kleidung, Schmuck. Da gibt uns Gott viel Freiheit, glaube ich. Ist nicht alles weise, ja, es gibt auch unweise Kleidung, unweisen Schmuck, das mag sein. Und wir sehen vor allem eine Sache, es gibt in Gottes Willen auch Bereiche, die keiner dieser frommen Christen auf dem Schirm hat. Und das ist in unserem Beispiel Bitterkeit und Missgunst. Beide haben ethische Themen, die ihnen extrem wichtig sind, wo ihr Gewissen aktiviert wird. Aber es gibt Themen, wo ihr Gewissen noch völlig blank ist. Leider. Und leben in Unversöhnlichkeit, wo Gott eigentlich ganz klar sagt, ey, mein Wille ist, dass du in Versöhnung lebst. Und diese Grafik kann einem helfen, so sich selber erstmal nicht ganz so ernst zu nehmen und sich selber auch zu überprüfen. Besonders, wenn ich mit anderen Christen im Gespräch bin. Dort, wo mich die Freiheit eines anderen irgendwie herausfordert. Mich daran zu erinnern, mein Gewissen ist nicht der Maßstab, Mein Gewissen ist nicht der Standard für andere und mein Gewissen ist auch nicht deckungsgleich mit dem Willen Gottes. Mein Gewissen muss geprüft und geschult werden, dass ich möglichst in dieses Dreieck Gottes hinein gelange. Das wird nie in Perfektion sein, aber je länger wir im Glauben leben und die Bibel einsaugen, wird es von Jahr zu Jahr, wird dein Gewissen geschult. Davon bin ich überzeugt. Was glaubt ihr, welche Nebenthemen? Wir haben jetzt über einige Themen gesprochen, wo ihr selber bei euch gemerkt habt, da wird mein Gewissen aktiviert in Gemeinde, im Miteinander. Was glaubt ihr, sind Themen, die uns als Christusgemeinde auseinanderbringen können? Welche Themen haben das Potenzial, uns auseinander zu dividieren? Was glaubt ihr, was das so für Themen sein können? Weil wir haben jetzt relativ viel, ich sage mal, über die Klassiker gesprochen, so Kleidungsstil und so weiter, aber jetzt ist, ich würde schon sagen so, dass die meisten sich jetzt nicht unbedingt irgendwie sehr stark, ich sage mal, aufregen, dass sie sagen, ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst, wenn nicht, ne? Du hattest es vorhin gesagt, wenn du nicht unbedingt jetzt einen Rock trägst, ja. Was sind das für Themen, die uns als Christen, vielleicht nicht nur Christusgemeinde, aber als Christenheit heute auseinandertreiben können, die nicht im Willen Gottes sind, sondern die einfach in der persönlichen Überzeugung liegen? Genau, also Nebenthemen. Darf ich euch mal ein Thema nennen? Ein Wort, was ihr schon alle nicht mehr hören könnt. Corona. Corona ist ein Riesengewissensthema. Und Gemeinden, die nicht unterwiesen sind durch 1. Korinther 8, haben jetzt ein fettes Problem. Denn einige Gemeinden gehen auseinander wegen diesen Fragen. Wie hältst du es denn mit den Abständen? Wie hältst du es denn mit den staatlichen Verordnungen? Ist jetzt ziviler Ungehorsam gefragt oder sollten wir uns diesen Maßnahmen beugen? Und ich würde sagen, jeder soll sich seiner Meinung gewiss sein. Aber komm ja nicht auf die Idee, dieses Thema so hoch anzusetzen, dass die Gemeinschaft in unserer Gemeinde deswegen getrübt wird. Außer du zeigst mir im Wort Gottes, wie die Corona-Maßnahmen für einen bibeltreuen Christ zu handhaben sind. Und wenn du mir das ganz stichhaltig zeigen kannst, dann können wir darüber reden. Aber bislang ist es so, dass wir miteinander unseren Glauben leben können. Wir können ihn teilen, eingeschränkt. Ja, da wird es dann spannend. Aber wenn wir aufgrund der persönlichen Gewissensentscheidung in diesen Fragestellungen, das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, wer hat was erlebt? Ich sage mal ein Beispiel. Ich kenne eine Christin, die hat jemanden aus der nahen Verwandtschaft verloren an der Schweinegrippe. So, auf einmal kommt Corona. Man weiß nichts davon. Bumm, auf einmal ist das Tagesgeschäft. Was passiert? Fette Angst. Isolation pur. Ich nehme jetzt mal mich, ich habe mit diesen ganzen Themen nicht so die Berührung. Bin vielleicht auch so von meinem Naturell da eher ist mal relaxer und entspannter. Denkst du, Mensch, was stellt denn die Person sich an? Biografie macht dann eine ganze Menge. So, wenn jetzt so eine Person aus der persönlichen Geschichte sich dazu entscheidet, so zu handeln, dann glaube ich, ist angesagt, das zu respektieren. Ich muss das nicht feiern, ich muss das nicht applaudieren oder ich muss mich auch nicht dem unterstellen, auch genauso zu leben, aber zu respektieren. Du hast deine Gründe, warum du dich jetzt so entscheidest für diesen Augenblick und das respektiere ich. Ich bewerte das nicht. Hab vielleicht eine Meinung dazu, aber diese Meinung darf nicht so an Kraft gewinnen, dass es unser Miteinander unmöglich macht. Versteht ihr den Gedanken? Ich möchte mit euch mal in den Text hineingehen, in die Verse 4 bis 6 und möchte aufzeigen, wie Paulus beschreibt, warum wir bei persönlichen, ich sag mal, menschlichen Traditionen oder menschlichen Überzeugungen sorglos sein dürfen, auch beim Thema Götzenopferfleisch sorglos mit umgehen können. In Vers 4 bis 6 lesen wir: Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wenn es um das Thema der Götzenopfer geht, dann geht es um die geistliche Dimension, die dahinter steht. Und natürlich gibt es Götzen, die angebetet werden, aber aus christlicher Perspektive gibt es niemanden, der neben Gott steht. Natürlich leugnet Paulus nicht die geistliche Realität von Dämonen und so weiter. Das wird er auch in Kapitel 10 noch mal thematisieren, ob es auch wirklich eine gute Idee ist, in einem Götzentempel zu sitzen und das Fleisch zu essen, ob das eine gute Idee ist. Aber grundsätzlich sagt er, ihr könnt sorglos sein, weil Vers 6, weil es für uns nur einen Gott und einen Herrn gibt. Und deswegen kannst du ganz entspannt bleiben. Dieses Essen gehört niemand anderen als dem Herrn allein. Denn Satan und seine Dämonen haben nichts kreiert. Sie haben sich etwas ausgeliehen von unserem allmächtigen Gott. Und das gehört ihm. Und wenn ich dieses Fleisch nehme und, so wie wir in 1. Timotheus gelesen haben, und dann im Gebet es heilige und es dafür danke, dann kann ich es genießen, weil es ihm gehört. Und für mich gibt es keinen Gott neben dem allmächtigen Gott. Da gibt es niemanden, der auf dieser Ebene ist, deswegen kann ich da ganz entspannt mit umgehen. Darum schlussfolgert Paulus auch sehr zugespitzt in Vers 8. Und irgendwie verstehen viele Christen diesen Punkt nicht und denken, es ist doch ein Problem, das zu essen. Vers 8 heißt: Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Da gibt es kein besser oder schlechter. Später heißt es auch, dass nicht Essen und Trinken das Reich Gottes sind. An diesen Stellen hat es keinen Effekt auf deine Gottesbeziehung, ob du dieses Fleisch isst oder nicht isst. Ob du Götzenopferfleisch isst oder nicht isst. Weil du denkst, das ist irgendwie kontaminiert. Wir hatten das mal, dieses Thema mit Demeter und so weiter. Es ist eine andere Frage, ob das sinnvoll ist, das auf den Tisch zu stellen und so weiter, kann man dann auch nochmal darüber diskutieren. Aber wenn du so etwas isst, weil irgendjemand das irgendwie gerührt hat und so weiter, ist das jetzt ein Problem? Es ist Essen. Es ist Essen. In Vers 7 haben wir gelesen, diese Erkenntnis aber ist nicht in allen. Dass es nur einen Gott gibt. Das haben einige nicht auf dem Schirm. Deswegen denken sie, wenn ich dieses kontaminierte Essen esse, hat das Auswirkungen auf mein Seelenleben und damit Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung. Sag mal, wer gibt eigentlich diesem Essen so viel Macht? Es heißt in Vers 7, die Erkenntnis, und zwar, dass es neben Gott niemand anderen gibt und wir sorglos sein können. Diese Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch. Das ist der Knackpunkt. Sie können das Fleisch nicht ohne das Denken. Sie verbinden sofort den Götzenkult damit, und weil ihr Gewissen davon noch nicht freigekommen ist, verbinden sie das sofort. Das muss ja kontaminiert sein. Ich kann es nicht davon lösen. Und deswegen denken sie, dass das einen negativen Effekt hat auf ihre Gottesbeziehung. So weit geht es. Es geht um die Gewohnheit. Aber wenn du nicht diese Gewohnheit hast und da sagt dir, da ist jetzt ein Produkt, wo du irgendwie die Ahnung hast, da könnte das oder das mitgemacht worden sein, das ist Essen. Und das geht in den Bauch. Und dann geht es weiter. Und damit hat sich's. Darum, und dieses Prinzip gilt, das Problem hier in dem Text liegt nicht in dem Fleisch als Substanz, ihr kennt diesen Satz schon, sondern in dem Wert, dem wir der Substanz zuschreiben. Wenn ich daraus ein großes Ding mache, nur dann ist es ein großes Ding. Aber es sind keine kleinen Dämonen in diesem Fleisch irgendwo in irgendeiner Zelle und warten darauf, bis du es verspeist, dass sie sich dann in dir ausbreiten können. Das ist absurd. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Das Problem ist, die essen es als Götzenopferfleisch und nicht als Fleisch. Sondern immer mit diesem Gedanken, das ist ja negativ. Das ist etwas Dämonisches. Das ist etwas Belastetes. Und das wird mir dann schaden. Ich gebe ein Beispiel zu dem Thema Homöopathie. Ich habe das schon letztes Jahr erzählt. Ich habe mit diesem Thema sowas von extrem wenig Berührung, dass jemand mir mal im Vorbeigehen, weil irgendwie ich einen Kratz im Hals hatte, mir gesagt hat, hier, ich habe was, das ist echt gut, so, wenn man so Halsweh hat. Und ich habe wirklich, bin völlig blank in diesem Thema gewesen. Ja. Und dann hat mir diese Person da irgendwelche Kügelchen gegeben. Da dachte ich, das ist ja irgendwie komisch. Später hat mir gesagt, das Homöopathie. Schwieriges Wort. So, wir haben eben gerade gehört, dass der Begründer das als Geistheilung betitelt hat. Und da diese Riten stattfinden bei der Erstellung von homöopathischen Mitteln. Ich habe das jetzt genommen. Hat das einen Effekt auf mich? Meine Lieben, ich glaube nicht. Wenn ich jetzt allerdings weiß, das ist der Sinn und Zweck von homöopathischen Mitteln, stellt sich eine andere Frage, ist es sinnvoll? Ich respektiere sehr, wenn jemand sagt, so wie eben gerade, dass das, ich sag mal, akut auch gefährlich ist. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber dort, wo ich nicht von weiß, dort, wo ich nicht das, die Substanz ist nicht das Problem, sondern der Wert, den ich der Substanz gebe. Und wenn ich diesen Kontext und dieses Setting und alles nicht habe, dann ist es nur etwas, was reingeht und rausgeht. Jesus sagt, das, was hier reinkommt, macht uns nicht unrein, sondern das, was hier rauskommt, aus unserem Herzen, das verunreinigt uns. Deswegen bin ich vielleicht für einige Christen zu entspannt bei dem Thema. Aber das soll nicht heißen, dass ich dann diese Branche legitimiere und es gut finde. Auch bei diesen ganzen Demeter-Produkten. Ich finde es nicht gut, dieser ganze Hokuspokus betrieben wird. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn dann ein Demeter-Produkt auf meinem Brötchen auf einmal liegt und ich es nicht weiß und mir dann im Nachhinein gesagt wird, aber das war ein Demeter-Produkt, so what? In 1. Korinther 10, meine Lieben. Ah, das ist ein guter Vers, den müssen wir uns anschauen. In 1. Korinther 10, Vers 28 bis 29. Ich komme hier gar nicht mit meiner Struktur hier durch, aber das ist nicht so schlimm, wenn wir einige Dinge auslassen. 1. Korinther 10, Vers 28 und 29. Hier geht es darum, wenn du mit jemandem isst, wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch. So esst nicht, weil dort die kleinen Dämonen auf euch warten. Entschuldigung, nein. Dies ist Opferfleisch. So esst nicht um jenes Willen, der es anzeigt. Um des Gewissens Willen. An dieser Stelle, aha, Moment mal, hier sollte eigentlich dein Gewissen anspringen. Paulus schreibt Gott sei Dank weiter. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Steht ihr? Wenn jemand sagt, guck mal, das Götzenopferfleisch, das wurde zubereitet für Götzen, esst nicht. Aber nicht, weil ihr Angst habt davor, sondern zum Zeugnis für den anderen. Wegen seiner Gedanken, wegen seines Gewissens, was jetzt befleckt wird, was herausgefordert wird mit dieser Tat, dann lasst es liegen. Damit zeigt ihr auch, dass ihr wirklich frei seid. Wenn ich sagen kann, ich tue es, ich tue es nicht. Und das Interessante ist, dass in 1. Korinther 8 er genau das Gegenteil sagt, eigentlich erstmal in Vers 9, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Eure Freiheit ist wichtig, aber habt Rücksicht. Aber hier sagt er, wenn du es aber nicht nimmst aufgrund seines Gewissens, heißt es nicht, dass deine persönliche Freiheit reduziert werden soll. Du nimmst nur Rücksicht. Du sollst dich nicht versklaven. Du sollst deine Freiheit nicht an den Haken hängen, sondern für diesen Augenblick nimmst du nicht das in Anspruch, was du aus deiner Freiheit tun könntest, um des anderen willen. Aber wenn du diesen Kontext verlässt, dann bleibst du in deiner Freiheit. Und dann isst du jedes Fleisch, was dir vor die Linse kommt. Und damit sage ich jetzt keine Aussage zu Fleischkonsum heutzutage. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also, das bedeutet für uns, dieses Prinzip haben wir eben gerade gelernt, das Problem liegt nicht in dem Fleisch, sondern in dem Wert, den wir der Substanz zuschreiben. Und das ist eine große Wahrheit. Aber diese Erkenntnis hat nicht jeder, sagt Paulus. Nicht jeder ist schon so weit, dass er das wirklich so intus hat, dass er diese Stärke hat, damit umzugehen. Also nur weil das wahr ist, heißt das nicht, dass mir jetzt das Gewissen des anderen egal ist. Und das haben wir eben gerade gelesen in Kapitel 10 und auch in Kapitel 8. Lasst uns noch die letzten Minuten da mal ganz kurz reingehen. Denn hier möchte Paulus sagen, hey ihr lieben Korinther, ihr mit voller Erkenntnis, ihr müsst aufpassen, dass eure Erkenntnis nicht so stark wächst, dass kein Platz mehr für Liebe bleibt. Wenn ihr in Erkenntnis seid, dann habt auch viel Raum für Liebe. Und er zeigt dann die Konsequenzen, was passiert, wenn wir nicht achtsam miteinander umgehen und auf das Gewissen des anderen pfeifen, weil wir so stark sind in unserer Gewissheit, in der Wahrheit, dass wir alles zu uns nehmen können und uns nichts kontaminieren kann. Das beschreibt in Vers 10 bis 13. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Übrigens, an dieser Stelle bin ich nicht der Meinung, dass es um deine ewige Verdammnis dann geht. Ich glaube, dass es nicht das Umkommen, nicht die ewige Bestimmung bedeutet. Ich glaube, er definiert es jetzt. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, ich glaube, es geht hier um diese Verletzung, dass etwas wirklich beschädigt wird in dem Bruder, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch, nicht Götzenopferfleisch, Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Paulus sagt, ey, ich bin so stark in dieser Wahrheit, dieser Freiheit der Kinder Gottes, dass uns menschliche Traditionen nicht binden können und dass nichts auf mich einen Effekt hat. Aber wenn es darum geht, einen zu gewinnen, bin ich nicht nur dazu bereit, Götzenopferfleisch nie wieder zu essen, sondern überhaupt gar kein Fleisch mehr zu essen. Es ist sehr, sehr krass, was er hier sagt. Für diese Person tue ich alles. Erkenntnis auf der einen Seite, aber auch gepaart mit Liebe, mit Fürsorge, Nächstenliebe. Und das zeigt uns, dass Gott extrem Wert darauf legt, meine Lieben, dass wir die Dinge, die wir tun, mit einem guten Gewissen tun können. Wir haben jetzt keine Zeit, da reinzugehen. Römer 14, Vers 23. Dass wir die Dinge aus Glauben tun können. Unser Gewissen ist ein hohes Gut in Gottes Augen. Römer 14 sagt, wer Dinge nicht mit reinem Gewissen tun kann, für den ist es Sünde. So hoch wird das gehängt. Du sollst die Dinge mit einem reinen Gewissen, aus einem gläubigen Herzen tun. Denn wenn du gegen dein Gewissen, auch wenn es ein bisschen verquer ist, wenn du gegen dein Gewissen, wenn du das überbiegst und wenn du dagegen agierst, dann zeigst du damit, dass du bereit bist, das potenziell Falsche zu tun, koste es, was es wolle. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir das Richtige tun. Auch wenn wir manchmal denken, ich kann das noch nicht, dann lass es lieber, weil du sollst die Dinge wirklich mit einem reinen Gewissen und aus Glauben tun können und nicht das Gefühl haben, ich mache hier gerade etwas Falsches. Dann lass es. dann lass es, wenn du es noch nicht kannst. Das führt uns zur Abschlussfrage. Und damit schließen wir. Worauf verzichtest du gegenüber deinen Geschwistern? Wo schränkst du deine persönliche Freiheit ein? Wir haben jetzt viel auch die andere Seite gesehen, aber wo verzichten wir, unsere persönliche Freiheit auszuleben im privaten Miteinander, im Alltag? Das ist die Abschlussfrage. Musik.